Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier und zu Hause, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, könnte gut übersetzen, Blödsinn. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Um was geht es Paulus, wenn er hier das so zusammenfasst und sagt, das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz? Was meint er damit? Er meint damit nicht einfach nur die Erzählung, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern er meint das, was es bedeutet, das Kreuz Jesu. Er meint damit den Inhalt, dass durch den Tod des Messias, des Christus Jesus am Kreuz, Menschen gerettet werden und Heil bekommen. Er meint damit, dass der Tod von Jesus an diesem Kreuz, von den Toren von Jerusalem, der entscheidende Wendepunkt in der ganzen Weltgeschichte ist. Die Botschaft vom Kreuz. Und dass die Christen das behaupten, dass ein Apostel Paulus das behauptet, und wenn wir das heute sagen, dass in diesem Kreuz von Jesus und nur in diesem Kreuz von Jesus die Rettung für uns Menschen liegt, dann ist das für viele Menschen eine ärgerliche Aussage. Und sie halten das für wirklichen Blödsinn. Dabei finden eine ganze Reihe von Menschen Jesus durchaus interessant. Ein imponierender Mensch. Ein Vorbild. Vorbild für Gewaltlosigkeit zum Beispiel. Ein Vorbild in seiner Zuwendung zu Menschen, vorbehaltlos, ob das Kranke waren, ob es Menschen waren, die sich merkwürdig verhielten und die von dunklen Mächten regiert wurden, oder ob es Randgruppen waren, von denen die anderen immer Sicherheitsabstand hielten. Jesus, ein echtes Vorbild an Liebe und Zuwendung. Und dann auch imponierend diese Konsequenz, ohne Gewalt und ohne Kampf am Ende die Liebe durchzuhalten und zu sterben. Ja, dass dieser Jesus etwas Besonderes war, das nehmen viele Menschen wahr. Und das können sie auch positiv würdigen für sich. Aber mit dem Kreuz, das ist doch schwierig. Muss das denn wirklich sein? Und bis in die heutige Theologie fragt man sich, ob man das denn so weiter sagen kann, dass dieses Kreuz nötig war, damit wir wieder zu Gott kommen können. Ist das wirklich nötig, dass jemand stirbt, um Schuld wegzunehmen? Das soll etwas mit mir zu tun haben? Dass da vor 2000 Jahren jemand gefoltert und hingerichtet wird? Und das soll etwas für mein Leben bedeuten? Und was hat das mit mir und meinen Fehlern zu tun? Und wieso soll nur das die Rettung sein? Ja, das ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar und ärgerlich. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, an denen ich uns das mal deutlich machen will. Mindestens die Älteren unter uns kennen vermutlich noch den Fernsehjournalisten Franz Alt, früher oft im Fernsehen zu sehen. Franz Alt ist ein Mensch, der sich schon viele Jahre, ja Jahrzehnte mit Jesus beschäftigt hat. Ich habe gestern noch mal nachgeguckt, er hat inzwischen 4 Jesusbücher geschrieben. Was Jesus wirklich gesagt hat, was was Jesus wirklich gewollt hat. Und er geht davon aus, dass man Jesus sogar als Vorbild in die Politik mit reinnehmen kann. Also jemand, der Jesus wirklich hochschätzt. Aber es gibt dann eine Passage in einem Buch, wo er sich mal mit dem Kreuz auseinandersetzt. Und da möchte ich jetzt einiges daraus vorlesen. Während er eines seiner Bücher über Jesus schrieb, Jesus, der erste neue Mann, erlebt er einen Osternachtsgottesdienst mit. Und das beschreibt er so. Während der Arbeit an diesem Buch habe ich im Benediktinerkloster Ettal den Osternachtsgottesdienst besucht. Zu Beginn lauschten die vielen hundert Christen, die gekommen waren, langen Lesungen aus dem Alten Testament. Im Mittelpunkt stand die Geschichte des beinahe Opfertodes Isaaks durch seinen Vater Abraham. Dieser Vater war ja tatsächlich bereit, seinen Sohn zu ermorden, weil Gott angeblich den Mord wollte. Ohne jeden Kommentar wurde diese Geschichte in Verbindung gebracht mit dem Ostergeschehen. So, als habe Gott Jesus als Opfer gewünscht, wie früher schon Isaak. Nur, dass Gott damals eingriff und den Mord verhinderte, aber bei Jesus nicht. Und jetzt bricht es durch. Ein Mord ist natürlich niemals Gottes Willen, weder bei Isaak noch bei Jesus noch bei sonst jemand. Seit 2000 Jahren haben wir durch Jesus ein Gottesbild, ein anderes Gottesbild, das uns einen Gott der Liebe und des Lebens erkennen lässt. Dann schreibt er, nie war mir die Unvereinbarkeit des alttestamentlichen Richtergottes und des Liebesgottes Jesu so klar vor Augen gestanden wie in dieser Osternacht. Ich habe diese Liturgie als Gotteslästerung empfunden. Mit einem Gott, der zur Vergebung unserer Sünden einen geliebten Menschen ermorden lassen muss, möchte ich nichts zu tun haben. Ein Gott, der von Eltern die Ermordung ihrer Kinder verlangt, ist ein Monster ideologisierter Theologen, das nichts mit dem Gottesbild Jesu gemeinsam hat. Jede Harmonisierung und Vermischung des Gottesbildes Jesu mit dem patriarchalischen Richtergottesbild des Alten Testaments ist Gift für lebendige Religion. Gegen alle Opfer, Schuld und Bluttheologie der vergangenen 2000 Jahre müssen Jesus Nachfolger der Kirche entgegenhalten. Es ist widerlich und absurd anzunehmen, Gott brauche das Opfer und das Blut des unschuldigen Jesus für die Sünden der Schuldigen. Hinter diesem barbarischen Gottesbild steckt primitivstes Heidentum, vor allem aber ein barbarisches Menschenbild. Dann sagt er, das übertragen, da wir dann eben auf Gott. Der neue Mann Jesus hat mit seinem neuen Gottesbild die Theologie der Schuld und der Opfer überwinden und die Menschen von ihrem schlechten Gewissen befreien wollen. Doch die christlichen Kirchen wollen den Menschen bis heute ein schlechtes Gewissen machen. Nicht Gott hat seinen Lieblingsschüler Jesus sterben lassen, hartherzige und fromme Menschen haben ihn gefoltert und ans Kreuz genagelt, weil er ihr unmenschliches Gottesbild in Frage gestellt hat. Nicht Gott ist der Mörder, Menschen sind die Mörder. Und dann kommt er noch auf einen Film, einen Jesus-Film, der sehr umstritten war, zu sprechen und sagt, auch Martin Scorsese hat den neuen Mann Jesus mit seinem umstrittenen Jesus-Film Die letzte Versuchung nicht begriffen. Zur Beruhigung der Kirchenmänner und vieler Kinobesucher lässt Scorsese seinen Jesus nach dem Traum der Liebesszene mit Maria Magdalena wieder ans Kreuz steigen, als könnte der Tod Erlösung geben, als könnte im Tod Erlösung liegen. Und er sagt dann im Blick auf diesen Film, da kommt die alte, ekelhafte, jesusfeindliche und gottesfeindliche Bluttheologie in moderner Form wieder. Das Leben und die Liebe befreien und erlösen, nicht Opfergang und Blut. Und jetzt kommt sein Schlusssatz, solange Jesus für unsere Erlösung hingerichtet wird, haben wir keine Chance, an unserer Erlösung zu arbeiten. Da kann man doch richtig merken, wie sich jemand ärgert. Und wie ihm das unverständlich ist und ärgerlich. Und wie es nicht in sein Denken passt. Man könnte jetzt über viele Einzelheiten seiner Interpretation reden, aber ich finde wichtig, mal diesen Grundgedanken wahrzunehmen, dass Menschen sich wirklich darüber ärgern. Da muss einer sterben. Für meine Schuld, so ein Quatsch. Und nach der Bibel soll man ja alles immer mit zwei Zeugen bezeugen. Ich möchte einen zweiten Zeugen des Ärgers über das Kreuz benennen, und das ist Johann Wolfgang von Goethe. Er schrieb ein Gedicht 1790, das lautet so: Vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge duld ich mit ruhigem Mut, wie ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und Kreuz. Einer von den Weltweisen, von den klugen Leuten, möglicherweise der Letzte, der das Wissen seiner Zeit noch in sich vereinte. Aber das Kreuz passt nicht. Ablehnung. So schrecklich wie Tabakqualm, Wanzen und Knoblauch. Bäh. Und Paulus schreibt: Wir verkündigen dagegen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden, für Griechen eine Torheit. Und wir merken, es scheint sich nicht viel geändert zu haben. Das Kreuz ist und bleibt ein Ärgernis. Ich möchte uns noch ein bisschen mitnehmen, auch in die Zeit damals, weil manches Ärgernis am Kreuz haben wir vom Gefühl her gar nicht mehr so lebendig. Wir kennen Kreuze in Kirchen, wir kennen Kreuze an schönen Halsketten oder an großen Bischofsketten. Wir kennen Kreuze manchmal an Weggabelungen, besonders in katholischen Gegenden. Wir kennen Kreuze auf dem Gipfel hoher Berge. Und es ist für uns ein normaler Anblick und meistens löst es in uns nicht viel aus. In den Menschen der damaligen Zeit löste das Kreuz vor allen Dingen Widerwillen und Ekel aus. Das war so, dass man in Rom sagte, das Wort Kreuz sollte man bei Tisch auf keinen Fall erwähnen. Und eigentlich sollte man an Kreuz nicht mal denken. Kreuz, das ist etwas für Sklaven, für fremde Provinzen, die man anders nicht in den Griff kriegt. Kreuz ist etwas für Hochverräter, für Staatsfeinde. Es war auch verboten, ab einem bestimmten Zeitpunkt nach einem Prozess, den Cicero als Anwalt jemanden vertreten hatte, der in Rom Hochverräter war. Und dann hat Cicero dafür plädiert und gesagt, das kann nicht sein, dass dieser Mann gekreuzigt wird. Und dann schaffte man die Kreuzigungsstrafe für römische Bürger endgültig ab. Ekelerregend. Ich habe überlegt, wie kann man das für uns vielleicht ein Stück nachvollziehbar machen? Stellt euch vor, ein Mensch trägt an einer Halskette einen Galgen oder ein Bild des Atompilzes von Hiroshima oder in einem Raum, in den wir hineinkommen, ist ein großes Fresko mit einer Guillotine oder mit den Verbrennungsöfen eines KZs. Ich will das nicht vergleichen in jeder Hinsicht, sondern nur merken, es gibt für uns auch Dinge, die uns erschaudern lassen. Und die Christen sagen, dieser Mensch, der damals zu Tode gefoltert und gequält wurde, ist der Retter und gerade das Kreuz ist der Ort, wo unsere Rettung passiert. Schrecklich sowas. Das kann der normale Mensch nicht verstehen. Und darum gibt es ja diese alte Karikatur, die in Rom in einem Museum auch besichtigt werden kann, wo in Stein gekratzt ist ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf und darunter ein Mann und die Inschrift Alexamenos betet seinen Gott an. Eselei. Sowas. Einen Gekreuzigten. Geht gar nicht. Das Wort vom Kreuz war schon immer Anstoß damals. Und Paulus sagt, das gilt eigentlich für alle. Paulus sagt nicht alle, sondern er sagt Juden und Griechen, Juden und Heiden. Das war sein Ausdruck für alle. Das war für die Juden so ihr Denken. Wir sind das Volk Gottes, die Juden, und dann gibt es noch die Griechen oder die Heiden, die anderen. Also wenn man sagen will alle, dann sagt man Juden und Griechen. Und so sagt Paulus, das Kreuz ist eigentlich für alle ein Ärger. Für Juden und für Griechen, zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln und trotzdem für alle unakzeptabel. Und er führt das dann aus. Warum ist das so? Er sagt, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen nach Weisheit. Die Juden fordern Zeichen. Im Judentum war es so, dass man auf den Retterkönig, auf den Messias, auf Gottes Gesandten wartete. Nicht alle, zum Beispiel die Sadduzäer, die Priesterklique, die war mit dem Innerweltlichen sehr zufrieden und hatte nichts am Hut mit einem zukünftigen Retter. Aber zum Beispiel die Pharisäer und andere Gruppen im jüdischen Volk, die warteten sehnsüchtig darauf, dass Gott endlich seine Versprechen erfüllt und den Retter kommen lässt. Aber sie hatten bestimmte Vorstellungen von diesem Retter. Sie hatten die Kernvorstellung, dass dieser Retter Israel politisch befreien würde. Sie hatten die Kernvorstellung, dass dieser Messias ein imponierender sein würde. Und ihnen war klar, wenn der kommt, dann wird Gott Zeichen passieren lassen, die ihn bestätigen. An manchen Stellen des Alten Testaments ist die Rede von so kosmischen Zeichen, von Welterschütterung, Erdbeben oder Ähnlichem. Aber man konnte sich darunter auch einfach Wunderzeichen vorstellen, dass Gott den Messias, den Retter, den er schickt, einfach beglaubigt durch solche Machtzeichen und Machttaten. Und für einen Juden war das Kreuz das absolute Gegenteil zu einem solchen Zeichen. Der Messias, der am Kreuz stirbt, ist widerlegt. Denn das Kreuz war für sie nicht ein Rettungszeichen, sondern ein Verfluchungszeichen. 5. Mose 21, Vers 23 steht, verflucht ist, wer am Holz hängt. Weil man auch in Israel da eine besondere Bestrafung schon kannte, dass Leute, die besonders schlimme Verbrechen begangen hatten, und wo ganz deutlich war, dass sie nicht mit Gott übereinstimmten, die hängte man nach ihrem Tod noch an einen Pfahl auf. Und das übertrug man auf die Gekreuzigten. Und so war für einen Juden klar, das Kreuz kann niemals das Zeichen der Rettung sein, sondern immer nur die Widerlegung von diesem Jesus. Dass er sich etwas angemaßt hat, dass er Gott gelästert hat, dass er nicht auf Gottes Weg gegangen ist, sondern ein Verführer war. Zeichen? So kamen die Juden ja auch zu Jesus. Die Evangelien berichten es uns. und sagten, beleg doch, zeig doch uns mal, dass du wirklich der bist, wovon du sprichst. Das geht bis zum Kreuz so, steig runter, wenn du wirklich der Messias bist. Zeig es uns, zeig deine Macht. Man ist nicht bereit, sich diesem Jesus anzuvertrauen, sondern man stellt Bedingungen für den Glauben. Wenn du wirklich der bist, der du behauptest, dann beweis es uns. Und letztlich bleibt man dabei doch selbst der Herr seines Lebens. Ja, Jesus, wenn du das tust, dann glaube ich dir. Und wenn du morgen auch das noch tust, dann glaube ich weiter dir. Und dann wird Jesus so etwas wie ein Geist aus der Flasche, der helfen soll, wo ich ihn brauche, aber er wird nicht der Herr. Und ich überlege, wo ist das eigentlich bei uns in unserem Leben so? Wo erliegen wir selbst dieser Versuchung als Christen? Jesus, wenn du dieses Problem in meinem Leben löst, ja dann kann ich dir wirklich folgen. Jesus, wenn du mich durch die Prüfung durchbringst, Jesus, wenn du mir die Traumfrau, den Traummann schenkst. Jesus, wenn diese Krankheit doch nochmal aufhört. Jesus, wenn du dieses Problem löst, dann. Und Jesus sagt nein. Nicht die Beweiszeichen. Vertrau mir. Das Kreuz ist das Zeichen. Zeichen von Gottes grenzenloser Liebe. Das Zeichen dafür, dass wir Gott so wichtig sind, dass er seinen Sohn in dieses Leiden hineingehen lässt. Nicht wir stellen die Bedingungen, nicht wir sagen, welche Zeichen gelten, sondern Gott sagt, da ist das Zeichen, das Kreuz. Die Griechen suchen Weisheit. Dafür sind sie bis heute berühmt. Die alten Griechen für ihre Denkgebäude, für ihre Philosophen. Sie suchten nach der Welterklärung. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wie funktioniert es? Schon sie haben von Atomen, von den kleinsten unteilbaren Teilchen gesprochen und so weiter. Und sie suchten danach, diese Welt zu erklären und zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Sie suchten nach Weisheit. Und sie hatten große Ideale, Tugenden. Und da passt doch keiner rein, der am Kreuz stirbt als Verbrecher. Das ist doch keine Weisheit. Da kann man doch nichts mit anfangen, das erklärt doch nichts. Und ich frage mich, in welche Welterklärung und in welches Gedankengebäude, wo wir denken, so funktioniert das Leben, passt dieser Jesus eigentlich rein? Letztlich der Gekreuzigte nirgends. Ich versuche es mal ein bisschen, mich dem anzunähern. Was ist unsere heutige Erklärung, was das Leben ausmacht? Für viele ist es Erfolg haben. Und tolle Erlebnisse haben, Glück erleben. Das eine ist Materialismus, das andere nennt man Hedonismus, Suche nach dem Glück. Passt auch einer nicht hinein, der keinen Erfolg in seinem Leben verzeichnen konnte, der nicht aufgestiegen ist, der außer einem kleinen Kreis von 12 Leuten in seinem Leben nichts hinterlassen hat, nicht mal selbst ein Buch geschrieben hat. Oder Glück, Suche nach dem Glück und am Ende nur Schmerzen, Dunkelheit, Verlassenheit, Tod. Passt auch nicht. Dieser Jesus, der gekreuzigt. Und er passt auch nicht für die Religionen, die nach dem Christentum entstanden sind. Auch da kann man Großes von Jesus sagen. Der Islam schätzt Jesus hoch als Propheten. Aber mit der Kreuzigung, das stimmt nicht. Da haben sie einen verwechselt. Da ist nicht Jesus gestorben, der Prophet. Vermutlich Simon von Kyrene, den sie mit ihm verwechselt haben. Oder auch die Anthroposophie, die ja auch einen religiösen Ableger hat, die Christengemeinschaft. Auch da erklärt man das Kreuz anders. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist vor dem Kreuz sozusagen der himmlische Teil von Jesus wieder weggegangen. Da stirbt nur ein Mensch. Nichts mit Rettung. Erkenntnis rettet nach diesem Weltbild. Die Griechen suchen Weisheit. Und ich fand das sehr erhellend, und jetzt komme ich nochmal auf Franz Alt zurück. Was ihn wirklich stört, und er sagt, wenn das so ist, dass dieser Jesus am Kreuz für unsere Schuld sterben musste, dann ist das Gift für lebendige Religion, dann haben wir doch keine Chance, an unserer Erlösung selbst zu arbeiten. Ja, richtig erkannt. Und ich finde, da sind wir sehr nah beim Kern und Zentrum des Ärgernisses übers Kreuz. Ich fasse Religion in der Regel so auf: Religion ist unser menschliches Bestreben, mit Gott ins Reine zu kommen. Das versucht Religion, gut zu leben, bestimmte Riten zu vollziehen, um damit den Graben, den man irgendwie empfindet, da ist irgendwas zwischen uns und den Göttern oder uns und Gott, den will man überbrücken, und da müssen wir irgendwie rüberkommen. Und Religion ist der Versuch, mit menschlichen Möglichkeiten das hinzukriegen. War Franz Alt anscheinend etwas ganz Tolles, etwas Wichtiges, Religion, religiös zu sein. Aber die Bibel sagt, nein, es gibt keinen Weg von euch Menschen zu Gott. Es ist in eurem Leben etwas so grundlegend kaputt und zerstört durch eure Eigenmächtigkeit, eure Eigenwilligkeit, durch euer, ich will selbst entscheiden, was gut und richtig für mich ist, und lasse das nicht Gott entscheiden. Da ist etwas so kaputt, dass ihr gar nicht mehr fähig seid, zu Gott zurückzukommen. An unserer Erlösung arbeiten, sich bemühen. Nein. Das Kreuz sagt, das schaffst du nicht. Und darum ist das Kreuz die große Zumutung. Weil das Kreuz deutlich macht, du bist nicht so gut, wie du gerne wärst. In deinem Leben gibt es ganz dunkle Dinge. Und du brauchst es, dass das jemand wegschafft. Und die Bibel sagt, und Gott entscheidet sich, dass nicht wir daran zugrunde gehen müssen, was wir selbst so fabrizieren, sondern Gott sendet seinen Sohn, packt alles ihm auf und lässt ihn dafür sterben und das Ganze vernichten. Aber das ist doch nicht leicht zu akzeptieren. Ich habe das nötig, dass da einer für mich stirbt. Das ist die Zumutung des Kreuzes. Ja. Und da sagt man als normaler Mensch, nee, das kann nicht sein. Und darum sagt der Apostel Paulus in diesem Abschnitt, deswegen entscheidet sich an der Botschaft vom gekreuzigten Jesus, gerettet sein oder verloren sein und bleiben. Denen, die verloren gehen, erscheint es als Blödsinn. Uns aber, die wir gerettet werden, als Gottes Macht, die rettet, die das Leben neu macht, das Leben verändert und prägt. Und das ist die einzige Unterscheidung, die für Paulus noch letztlich zählt. Juden und Griechen, alle nehmen Anstoß am Kreuz. Und darum ist die einzig entscheidende Unterscheidung, die es noch gibt, zwischen gerettet und verloren sein. Nicht mehr zwischen Deutschen und Ausländern, Ossis und Wessis, Klugen und Prolls, Gebildeten und anderen. Wie auch immer wir sonst einteilen. Die einzig entscheidende Einteilung, sagt Paulus, ist nur noch gerettet oder verloren. Und darum geht vom Kreuz her ein Riss durch die Menschheit. Und dieser Riss zeigt sich durch die Einstellung zur Botschaft vom Kreuz. Für die, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es wird deutlich, hier entsteht etwas ganz Neues. Die Geretteten sind auch nicht nur Juden, aber auch Juden, aber auch Griechen und Heiden und aus allen Völkern Menschen, die dem Gekreuzigten vertrauen. Aber wie kommt es dazu? Man kann doch eigentlich selber immer nur staunen, warum kann ich das glauben, dass das so ist? Und die anderen können es nicht glauben. Und Paulus macht deutlich, du kannst dir darauf nichts einbilden, wenn du das glaubst. Nicht dein Verdienst, Geschenk. Es kommt von Gott. Durch Gottes Berufung. Weil Gott dich berufen hat zum Glauben. Und Berufung meint bei Paulus, mindestens an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen, mehr als eine Einladung, die man annehmen oder ablehnen kann. So einfach Berufung, wenn Gott redet, passiert was. Als Gott redete am Anfang, entstand die Welt. Und wenn Gott zu einem geistlich toten Menschen redet, einem, der vielleicht keine Antenne bis jetzt für den Glauben hatte, und Gott redet wirklich durch sein Wort und seinen Geist, dann entsteht Leben. Dann wird etwas neu, entsteht etwas, was vorher nicht da war. Darum sagt Paulus, Geschenk. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Gottes Ruf weckt Glauben und der Glaube ergreift Gottes Rettung im Kreuz. Aber das ist nicht das letzte Wort, was man dazu sagen muss, sondern diese Grenze, die da entsteht, von der Paulus redet, die ist nicht ein für alle Mal fest. Diese Grenze kann verschoben werden und sie wird Gott sei Dank bis heute immer wieder verschoben. Paulus selbst ist das beste Beispiel dafür. Paulus war einer von denen, die sagte, Kreuz, ein Gekreuzigter, das Heil, ein Verfluchter ist er. Und man muss den Leuten, die davon reden, dass der Gekreuzigte das Heil ist, den muss man Einhalt gebieten, die muss man in die Schranken weisen, notfalls mit Gewalt. Er war überzeugt, dass mit dem Kreuz alles aus war mit diesem Jesus. Und dann begegnet er unterwegs Jesus, dem vom Himmel erscheint, der Lebendige und Auferweckte. Und Paulus merkt, ich habe falsch beurteilt. Ich habe es für Blödsinn gehalten, aber es ist ganz anders. Gott hat Jesus nicht verurteilt, sondern bestätigt durch die Auferstehung. Und das Kreuz war nicht die Folge seines falschen Lebens, sondern da leidet ein Unschuldiger für alle Schuldigen. Gott macht ihn zum leidenden Gottesknecht, der stellvertretend die Sünder wegträgt. Und dann erlebt Paulus, wie Jesus, der Auferstandene, ihn nicht vernichtet, sondern begnadigt und beruft und in Dienst nimmt. Und dann wird Paulus zum Verkündiger dieses Kreuzes, weil er es dann auch immer wieder erlebt, dass genau die Botschaft vom Kreuz die Kraft in sich trägt, Menschen zu verändern, Menschen zum Glauben zu führen und die Grenze zwischen verloren und gerettet sein verschoben wird und Menschen dazukommen. Und darum sagt Paulus, habe ich mich ein für alle Mal entschieden. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war seine Entscheidung. Wo ich gehe, wo ich stehe, rede ich nur noch von diesem Jesus. Und wenn ich erklären muss, wer er ist, dann rede ich über das Kreuz, was er getan hat für mich und uns. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das immer wieder mal neu deutlich machen, dass es darum geht. Gegen alle Ärgerei, gegen alles Ärgernis, den gekreuzigten Jesus zu verkündigen, weil in ihm das Heil ist, in ihm die Liebe Gottes zu uns kommt und in ihm wir gerettet sind. Lasst uns beten. Herr, wir müssen manchmal vieles wegräumen, um nochmal neu hinzusehen und zu verstehen. Ja, es ist nicht von uns aus zu verstehen, dass das Kreuz das Heil ist, das du uns gibst. Dass wir dafür deinen Reden und deinen Geist brauchen, damit Glauben in unseren Herzen wächst und bleibt. Und darum haben wir großes Verständnis für alle Menschen, die das für Unsinn und für nicht glaubbar halten. Und doch bitten wir dich für sie, dass du ihnen dich erschließt, dass sie nochmal hinhören und dass dein Wort sie so erreicht, dass ihr Herz berührt wird, sie dich erkennen und verstehen, was für eine Tat der Liebe dein Kreuz ist. Herr, und so präge uns durch dein Kreuz. Lass die Kraft in unserem Leben deutlich werden, die darin liegt, wenn wir dir vertrauen. Lass unser Leben ganz und gar von dir als dem Gekreuzigten geprägt, bestimmt und geformt werden. Amen.